Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sommerferien in der Formel 1, Sommerferien für euch da draußen, aber wir wollten euch nicht ganz alleine lassen diesen Sommer und deswegen gibt es heute das zweite unserer drei Sommerinterviews. Das erste hatten wir ja schon mit Günther Steiner, das zweite jetzt und das dritte, das gibt's dann nächste Woche vor dem großen Preis der Niederlande, da freue ich mich auch schon drauf, aber erstmal freue ich mich auf dieses Gespräch heute, denn ich habe vor einigen Jahren mal diese Sonderserie gemacht, Women in Motorsports, und haben ja mit allerhand Frauen gesprochen, die im und am Motorsport herum arbeiten. Nur eine, die war damals tatsächlich nicht zu Gast. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich schäme mich auch ein bisschen dafür und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute dabei ist. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Carrie Schreiner. Ja, sie war in der F1 Academy aktiv. Sie ist aktuell Botschafterin für das Audi F1 Team, aber auch generell finde ich, ja, ist meine persönliche Meinung, die schnellste Frau Deutschlands. Ja. Sie sagt es nicht nur, sie ist es auch. Hallo Carrie, schön dich zu sehen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und es soll ja Leute geben, die dich noch nicht so gut kennen. Ja, die dich auch noch nie gehört haben vielleicht sogar, obwohl du jetzt mittlerweile, wie ich finde, schon regelmäßiger in Podcasts und Videoformaten dabei bist, was ich sehr cool finde. Vielleicht erstmal zu dir. Wie bist du zum Motorsport gekommen?
Ja, also ich bin zum Motorsport gekommen durch meinen Vater. Der war früher selbst Rennfahrer auf, ist in den verschiedenen Rennserien unterwegs gewesen, in einem Cup Porsche. Und ich bin quasi dann auf der Rennstrecke groß geworden und habe mit 10 Jahren das Kartfahren ausprobiert und habe dann ja sofort Feuer gefangen und bin seitdem dabei geblieben. Seit mittlerweile 17 Jahren ungefähr.
Eigentlich verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ich erinnere mich, ja, hab dich vor vielen, vielen Jahren mal gesehen. Da warst du noch so, du weißt, wie ich es meine, ne? Aber da warst du noch so ganz klein und süß. Ja? Und jetzt.
Ja, klein bin ich immer noch. Aber älter geworden.
Ja, aber das ist doch eigentlich, also wenn ich dran zurückerinnerst, wo es dann losging mit deinem Papa und wo du jetzt bist, kneifst du dich dann manchmal und fragst dich so, wie konnte das eigentlich passieren? Oder war das immer klar, dass das was ist, was du beruflich machen möchtest?
Naja, das jetzt nicht unbedingt. Also es war am Anfang nur ein Hobby und nach ein paar Jahren im Kart habe ich dann meine ersten Erfolge einfahren können oder meine erste große Meisterschaft gewonnen. Und klar, nach dem Gewinn des Kart Masters damals war mir dann schon klar, dass ich es weiter versuchen möchte und vor allem ins Auto kommen möchte. Und natürlich am Anfang, da träumt jeder von der Formel 1, aber da merkt man ja doch relativ schnell, wie schwer das eigentlich ist. Und dann waren meine Ziele doch sehr realistisch und ich wollte immer in den GT-Sport und dort Fuß fassen. Und ich denke, das habe ich in den letzten Jahren ganz gut geschafft.
Ja, das hast du nicht nur ganz gut geschafft, das hast du herausragend geschafft. Da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Du hast gesagt, dein Papa hat dich da rangeführt, auch weil er ja selber Motorsportler war. War das dann, also bei euch zu Hause auch, war die Formel 1 dann ein großes Thema? Oder war das, weil Papa immer unterwegs war, gar nicht mal so aktiv immer, dass ihr es geguckt habt? Oder ist das bei euch dann auch so gewesen, dass über Michael Schumacher eigentlich nichts drüber ging und man trotzdem sonntags um 14 Uhr, wenn denn möglich, irgendwie bei RTL oder Premiere Formel 1 geguckt hat?
Nee, Formel 1 war immer ein Thema. Also wir waren auch mal, also ich weiß nicht, ob es nur einmal oder mehrmals sogar in Hockenheim. Und ich habe natürlich auch Michael Schumacher dort live gesehen. Also das war von Anfang an ein Thema. Mein Vater hat immer Formel 1 geguckt und deswegen bin ich natürlich auch damit groß geworden.
Und dann gab es ja für dich irgendwann die Richtungsentscheidung, ne? Zu sagen, okay, versuchst du es im Formelsport, weil man muss ja sagen, in deiner Zeit im Kart bist du ja auch gegen Fahrer gefahren, die jetzt heute in der Formel 1 aktiv sind, ne?
Ja, ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Generation erwischt, die in den verschiedensten Formelserien dann später unterwegs waren. Und auch meine Formel 4-Zeit 2015-16 war extrem hart. Das war sehr, sehr hartes Brot. Da wurden sogar Quali-Rennen gefahren mit, ich weiß nicht, 40 Startern oder so. Also 40 Starter waren dort dabei. Und Ja, das war natürlich extrem hart, aber ich habe da viel gelernt. Aber natürlich habe ich dort gesehen, dass ja die Luft sehr, sehr dünn wird und dass es unrealistisch ist, von der Formel 1 zu träumen, weil man braucht dafür ein endloses Budget. Man muss eigentlich ein Ausnahmetalent sein und muss dann auch Glück haben, ein Cockpit zu kriegen. Und ja, das war bei mir einfach alles eher schwierig.
Mit wem bist du da gefahren?
Ja, ganz, also boah, jetzt fragst du mich. Also waren natürlich Leute dabei wie Lando Norris oder John Yusu oder Mick Schumacher, die sind da damals alle gefahren.
Boah, krass. Okay, du ja. Einfach mit Formel 1 Weltmeistern unterwegs gewesen dann, ja. Damals hart. Was ich, und ich habe das ja damals auch gemacht mit dieser Serie, wo ich in Motorsports einfach zeigen wollte, ist erstens, wie wichtig das ist, dass Frauen im Motorsport auch gesehen werden und dass sie auch gefördert und gefordert werden. Da geht es ja nicht mal nur um Fahrerinnen, da geht es ja auch um Ingenieurinnen, da geht es um Menschen, ja. Die vielleicht auch mal in die Teamführung möchten, auch Journalistinnen natürlich, die auch nicht immer den leichtesten Stand hatten. Und auf die Gefahr hin, dass jetzt die Ersten gerade schon negative Kommentare geschrieben haben, von wegen, ja, ne, sagt er hier, ne, damals war sie klein und süß. Versteht das nicht falsch, aber ich glaube, dass gerade wenn man so ist, wie du bist oder wie du warst zu dem Zeitpunkt, sich da durchzusetzen in so einer Männerdomäne und eben nicht angesehen zu werden als, ach guck mal da, das kleine süße Mädchen, was irgendwie mit uns rumfahren möchte, sondern sich auch durchzusetzen. Wie hast du das damals wahrgenommen? Also wie war so dein Eindruck in der Welt des Motorsports, als du dann auch Richtung GT-Sport gegangen bist und dich entschieden hast, okay, du willst ins Auto mit Dach und lässt erstmal dieses Thema Formelsport ein bisschen an der Seite liegen. Wie war das damals für dich? War das schwer? Wie wurdest du da aufgenommen? Musst du dich da irgendwie auch einen gewissen Sexismus entgegensetzen? Und gab es da mal den einen oder anderen dummen Spruch? Wie muss man sich das vorstellen, aus deiner Sicht?
Ja, also natürlich, wenn ich jetzt da um die Ecke komme, dann ist es natürlich so, dass man mich eher unterschätzt, weil ist ja normal. Mir traut ja im ersten Moment keiner zu, dass ich Rennfahrerin bin und dass ich auch schnell fahren kann. Und dann ist es aber umso cooler, wenn man dann in das Auto steigt und genau das Gegenteil beweist. Deswegen, ich finde es eher, also mich spornt das dann eher an, dass ich den Leuten zeigen möchte, was ich kann. Und am Ende des Tages hat es Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn du wirklich erfolgreich bist oder wenn du mal ein gutes Rennen gefahren hast, dann wird das eher mal anerkannt, weil so viele Frauen gibt es nicht, die so schnell Auto fahren können. Aber klar, wenn es natürlich nicht so gut läuft, dann wird eher mal draufgehauen. Aber das ist halt etwas, womit man leben muss. Und mein Gott, also das ist ja mal auf hohem Niveau. Ich bin sehr, sehr, sehr privilegiert und froh, was ich da machen kann. Und am Ende des Tages will ich das. Und egal, ob ich jetzt eine Frau oder klein oder Mädchen bin, das ist scheißegal.
Ja, finde ich genau die richtige Einstellung, weil im Endeffekt, am Ende kommt es darauf an, was du auf der Strecke zeigst. Und trotz alledem, als Jugendliche, als junge Person sich zu entscheiden, in den Motorsport zu gehen, das bedeutet auch Entbehrungen. Und das bedeutet auch, wirklich an den Wochenenden viel unterwegs zu sein, in der Woche viel zu trainieren dafür auch. Wie war das dann bei dir? Wie viel musstest du quasi dann auch links liegen lassen, um diesen Traum in den Motorsport zu kommen, dir dann auch zu erfüllen? Also stelle ich mir schwierig vor. Ich meine, ich bin in Anführungsstrichen ja ganz normal groß geworden. Ne? Du gehst normal in die Schule, du hast normal deine Wochenenden mit deinen Freunden und du bist halt viel unterwegs gewesen. Wie schwer war das für dich?
Ich meine, das ist in jeder Sportart so. Also sobald du Leistungssport betreibst, musst du immer entbehren. Aber am Ende machst du das ja, du hast ein bestimmtes Ziel vor Augen und wenn du dem immer näher kommst, das ist ja nicht nur das Rennfahren an sich, sondern dein ganzes Leben dreht sich darum. Das heißt, für mich hat sich alles verändert. Ich habe gelernt, mich durchzusetzen. Ich habe Ehrgeiz entwickelt, was ich vorher halt natürlich, weil man noch ein Kind ist, noch gar nicht so kannte. Und irgendwie, man wird viel, viel stärker durch den Sport. Und deswegen, natürlich musste man viel entbehren. Aber auf der anderen Seite hat es mich halt in allen Bereichen nach vorne gebracht. Und ich bin dort einfach dadurch reifer geworden und besser und stärker in allen Bereichen.
Wie würdest du es bei dir einschätzen? Wie viel ist bei dir reines Talent und wie viel ist harte Arbeit? Also auch im Vergleich mit anderen, was du so... Nein, also ich finde das eine spannende Frage tatsächlich. Wir haben nämlich hier im Podcast vor einiger Zeit auch mal über dieses Thema roher Speed gegen Talent gesprochen. Weil es gibt ja Fahrer, auch in der Formel 1 jetzt, ja. Würde man einfach sagen, die sind brutal schnell. Ja, also die können einfach schnell fahren. Aber dann gibt es eben so diese Talentierten, die sind zwar vielleicht nicht die schnellsten, aber wissen sich in Zweikämpfen vielleicht ein bisschen klüger zu verhalten, haben es mit Strategie und sowas ein bisschen mehr. Wie würdest du dich da selber einschätzen? Was ist so das Feedback, was du bekommen hast? Weil, ich habe das gerade gesagt, du bist für mich, bist du Deutschlands schnellste Frau. Also wenn man deine Karriere verfolgt, auch im GT-Sport, da kommt für mich eigentlich beides so ziemlich zusammen. Aber wie war das für dich? Also wie viel hast du von Anfang an gemerkt oder dein Papa auch zum Beispiel, der dich ja auch gefördert hat und der auch versucht hat, dich da in die richtigen Bahnen zu bringen sozusagen, obwohl er wusste, am Ende musst du es auf der Strecke liefern, ne? Weil sonst kriegst du keine Sponsoren, sonst kriegst du keine Möglichkeiten, woanders zu landen. Auch körperlich und all das, was eben auch dazugehört, an dir zu arbeiten, die Fitness aufzubauen und all das, was man braucht. Also wo stehst du da deiner Meinung nach im Vergleich zu anderen auch?
Boah, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Talent, wie stellt man das fest? Natürlich gibt es diese absoluten Ausnahmetalente, wie zum Beispiel in Max Verstappen oder in Antonelli, die man natürlich immer wieder nennt in dem Zusammenhang. Ich habe mit Sicherheit Talent zum Autofahren und Fahrgefühl. Aber natürlich muss ich auch viel dafür tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in jedes Auto einsteige und direkt schnell bin. Das dauert dann, bis ich mich dran gewöhnt habe. Aber das ist für mich schwer festzulegen. Ich muss natürlich viel dafür tun, aber ich denke, das muss jeder machen. Am Ende ist es eine Kombination aus Talent und auch Arbeit. Das ist, denke ich, in jeder Sportart so. Und ich, wenn man ehrlich ist, würde ich mich jetzt natürlich nicht zu den Ausnahmetalenten zählen, wie die eben genannten. Aber ich habe mit Sicherheit Talent zum Autofahren, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht so weit gebracht. Aber natürlich, es gehört so viel mehr dazu, mit welchem Team fährst du, auf welchem Auto sitzt du, und dann kommen trotzdem noch 15 andere Umstände dazu, warum du vielleicht jetzt doch besser oder schlechter aussiehst, als du eigentlich bist. Und das ist halt dann auch natürlich mental sehr, sehr schwer, immer wieder aufzustehen und Niederlagen wegzustecken und so weiter. Und oft wird man natürlich auch unter Wert verkauft. Aber es ist natürlich schwer, wenn das 85. Mal schief ging, dann zu erklären, ja, woran hat es jetzt wieder gelegen? Aber ja, das ist halt Sport. Man verliert viel öfter, als dass man gewinnt. Und das gehört eben dazu.
Ja, fragst dich immer, woran es gelegen hat, ne? was ist fairer, Formelsport oder GT-Sport?
Boah, ja, was heißt fair? Also klar, GT-Sport im Vergleich jetzt zu Formel 1 ist natürlich fairer, weil es viel mehr Teams gibt, die auf einem ähnlichen Niveau fahren. Generell ist Motorsport natürlich ein Sport, der extrem teuer ist. Und dann kommt es natürlich auch auf Sponsoren an oder welche Möglichkeiten man hat. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwieriger als in anderen Sportarten. Deswegen gehört das natürlich auch sehr dazu. Natürlich Formel 2, Formel 3, die Autos sind ja auch sehr, sehr ähnlich. Aber am Ende kommt es natürlich auch darauf an, wer das meiste Budget hat, um am meisten testen zu gehen. Das ist halt leider der Nachteil vom Motorsport.
Wenn man an dich denkt und wenn man deinen Namen hört, also für viele ist es dann, denkt man an zwei Sachen, vor allem hier in Deutschland. Einmal ist es das ADAC GT Masters. Also das war so, glaube ich, so ein bisschen das, was auch dein Sprungbrett dann national auch gewesen ist. Ich weiß, dass ich mich damals sehr geärgert habe, da hat RTL die Rechte bekommen fürs Fernsehen und du bist quasi, glaube ich, auch. Du hast die Serie dann verlassen. Ja, dann dachte ich so, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und das zweite ist die Nürburgring, Nordschleife. Also da bist du ja auch dein zweites Zuhause eigentlich, muss man sagen.
Ja.
Und wenn wir über die Nordschleife sprechen und über die 24 Stunden, dann wissen wir, dass du da mit dem GT Competition Team auch immer ein ganz tolles Projekt hast, mit dem du dort unterwegs bist. Aber dass wir dieses Jahr ja Max Verstappen auch da am Start hatten. Und was das mit der Aufmerksamkeit für dieses Rennen gemacht hat, war ja immens. Also ich glaube, so viele Leute waren noch nie vor Ort, so viel Interesse mediales war noch nie da. Jetzt gibt es dann die ersten Ideen, eine gesamte 24-Stunden-Serie draus zu machen, in der Hoffnung natürlich, dass vielleicht ein Max Verstappen auch wieder dabei ist und das Ganze dann auch so ein bisschen pusht. Was ist für dich die Faszination grüne Hölle? Was ist das, was die Nordschleife so besonders macht, vielleicht besonderer als jede andere Rennstrecke, auf der du so unterwegs warst bislang?
Ich meine, das braucht man nicht groß zu erklären. Die Nordschleife ist einfach einmalig. Diese Strecke gibt es nirgendwo auf der Welt. Das ist allein die Länge, wie sie aufgebaut ist, ist ja im Prinzip wie eine Landstraße, wie eine Diamantinenstrecke. Und ja, ist einfach die Historie, wenn man den Ort betritt, das ist, man hat direkt ein ganz spezielles Gefühl im Bauch. Das kann man gar nicht so beschreiben. Und ja, die Nordschleife hat mich eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Mein Vater ist da früher schon gefahren auf Track Days. Das heißt, ich war quasi schwanger im Bauch von meiner Mutter, schon auf dem Beifahrersitz. Das heißt, ja, das hat immer schon dazu gehört. Natürlich ist es auch eine Art Hassliebe, weil natürlich, wenn die Bedingungen perfekt sind, dann gibt es nichts Besseres auf der Welt. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die Wetterkapriolen, dass auf einmal es anfängt zu schneien und man ist auf Slicks unterwegs und das ist dann natürlich die Kehrseite. Aber ja, ich meine, das gehört dazu. Deswegen hat sie natürlich auch den schönen Namen, die grüne Hölle. Und trotzdem ist es für mich die beste Strecke auf der Welt.
Wie war das insbesondere dieses Jahr, auch diesen Hype um Max Verstappen dann nochmal ein bisschen neu zu erleben? Ich meine, du bist ja auch viel im Kontext der Formel 1 unterwegs, warst ja in der F1 Academy mit Sauber und warst da ja dann auch schon Teil des Formel 1 Fahrerlagers, bist jetzt Botschafterin für Audi, wie ich vorhin auch gesagt habe, bist da also auch oft mit dabei und siehst das ja aus der Warte auch, aber dass der so in deinem Kontext, ja, an deinem Zuhause unterwegs war und wie viel dann auch auf euch alle eingeprasselt ist mit den ganzen Menschen, die dann da waren, viel, viel mehr als ihr sonst gewohnt seid, obwohl die 24 Stunden natürlich immer gut besucht sind, ja, darf man nicht irgendwie jetzt falsch verstehen, dass es nur wegen Max Verstappen so war, dass da jetzt viele, viele Leute da waren, halt mehr Leute da wegen Max Verstappen. Wie hat das euch irgendwie in eurem Ablauf gestört oder nimmt man das dann auch gerne mit, weil es eben dann mehr Aufmerksamkeit gibt?
Also ich fand es auf jeden Fall extrem cool von ihm, weil letztendlich, es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also es ging jetzt nicht nach hinten los, weil er einfach wirklich ein richtig krasser Fahrer ist. Das hat er dann nochmal unter Beweis gestellt. Aber trotzdem, du fährst da ein Rennen auf einem Auto, was du vorher noch nie gefahren bist, gegen die Cracks, die da seit Jahren unterwegs sind. Und es ist dir einfach egal, was passiert. Der hat einfach nur richtig Bock zu fahren. Und das ist halt, das finde ich halt mega cool. Und auch das Selbstvertrauen, dass einfach, ja, er nur aus der Liebe zum Sport dort fährt, das fand ich schon extrem cool. Natürlich war es auch für die Serie und auch für alle Fahrer, also es ist ja ein Riesenhype dadurch entstanden. Das war natürlich auch toll für die Serie. Teilweise war es schon extrem, wie sie ihn belagert haben, vor allem auch die Fotografen und Journalisten. Es hat mir schon ein bisschen leid getan oder ich fand es auch ein bisschen überzogen, weil am Ende ist er auch nur ein Mensch und lass ihm doch mal die Luft zum Atmen. Aber ja, ich kenne das ja. Ich bin ja, wie gesagt, wie du eben gesagt hast, auch öfter in der Formel 1 unterwegs. Und das ist dann halt normal, dass sie den Fahrern hinterherlaufen. Aber ja, da war er natürlich ein Exot, der vorher noch nie da gewesen ist. Und natürlich stürzen sich alle drauf. Aber ja, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Aber natürlich für unsere Serie, für das Rennen war das natürlich unglaublich, dass er damit gefahren ist.
Wie gehst du mit Gefahren um? Also was ist dein Gefahrenverständnis im Auto? Weil ich glaube, das ist ja, wir haben es ja leider auch dieses Jahr gesehen wieder an der Nordschleife, kann es auch schlimme Momente geben, die die gesamte Motorsport-Community aufwühlen. Motorsport ist gefährlich, es steht auf jeder Eintrittskarte. In der Formel 1 vergisst man das vielleicht manchmal ein bisschen, weil die Autos so sicher geworden sind. Aber bei euch im GT-Sport reichen auch schon die unglücklichsten Zusammenpralle und ein blöder Moment. Und schon kann ein Leben enden. Und die Gefahr fährt immer mit. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich so drüber rede, weil ich meine, auch das sehe ich ja nur von außen. Aber euch als Fahrergemeinschaft oder als Menschen, die dann am Nürburgring arbeiten, die Woche für Woche da sind und versuchen, da was Gutes aufzubauen. Wie verändert sowas auch deinen Blick auf den Motorsport, wenn du so schlimme Sachen auch erlebst? Ändert das irgendwas an deinem Approach, wenn du im Auto sitzt? Oder sagst du, naja gut, das mache ich jetzt schon seit ich klein bin. Ich weiß, was passieren kann. Also ich kann mir auch, wir haben es über Nico Rosberg ja zum Beispiel gehört, ne? Seine Mutter konnte ja nie ein Formel-1-Rennen gucken, weil die immer so nervös war. Eben dass deine Eltern dann war, die sind ja auch immer an deiner Seite, auch dein Partner Peter Terting, der natürlich auch selber fährt, ja, selber aktiv ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Das würde mich mal interessieren.
Also als der schwere Unfall passiert ist in diesem Jahr, bin ich auch gefahren. Und als die rote Flagge kam, war ich auch quasi in der Schlange dahinter. Und ja, du hast sofort gemerkt, da ist was Schlimmes passiert, weil auf einmal kamen ganz viele Krankenwagen. Man hält mitten auf der Strecke an, was normal auf der Nordschleife nie passiert. Das war schon ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. Und dann natürlich, dann steigen die Fahrer aus und dann wird auf einmal geredet. Und man hat schon Vermutungen, aber am Ende, ja, ist dann die traurige Gewissheit. Und dann steht man da und denkt so, boah, krass. Es hätte auch einen selbst erwischen können. Und nicht, weil man irgendwas falsch gemacht hat, sondern einfach, weil da Öl lag, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und wie gesagt, im Prinzip war ich ja nur ein paar Autos dahinter. Es ist halt, ja, das macht einem nochmal bewusst, wie verletzlich das eigene Leben eigentlich ist und letztendlich, dass es doch gefährlich ist. Vor allem die Nordschleife, da macht man nichts. Wenn da Öl ist, dann bist du geliefert. Es ist einfach Pech. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach, es war sehr, sehr bitter. Aber am Ende verdrängt man das halt. Am nächsten Tag ging es weiter. Es ist im Prinzip auch das Beste, was man machen kann, weil je länger man es hinauszögert, desto schlimmer wird es wahrscheinlich, weil man viel zu viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Aber ja, es macht einem nochmal bewusst, dass es doch sehr gefährlich ist.
Ja, ich denke, Joamitinnen hätte auch nichts anderes gewollt, ne? dass ihr weitermacht, klar. Aber ist das dann ein Moment, wo du auch manchmal da sitzt, stehst und denkst so, ja, ich mache das ja ganz gerne, aber ich meine, die Autos werden immer schneller, das Wetter wird immer extremer, das gehört ja auch noch dazu. Gerade ja. Auf der Nürburgring-Nordschleife sieht man die Wetterextreme dann nochmal heftiger in manchen Momenten. Ist das was, wo du dann auch mit deinen Eltern drüber sprichst zum Beispiel oder mit Leuten drüber sprichst, um ja, da auch so dir selber die Last zu nehmen, oder sagst du dann einfach, ja nee, ich muss auch einfach weiterfahren? Weil je mehr ich drüber nachdenke, desto höher ist die Gefahr, dass mir irgendwas passiert vielleicht auch.
Du, letztendlich, wenn du über die Straße gehst, kann ich auch einen Bus überfahren. Es kann überall was passieren. Wenn man das alles tot analysiert und sich zu viele Gedanken macht, dann tut man sich auch keinen Gefallen. Klar, es ist nicht der ungefährlichste Sport, aber am Ende des Tages ist es so viel sicherer als früher. Also ich sag ehrlich, ich glaube vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich keinen Motorsport gemacht, weil das waren ganz andere Zeiten. Die Autos waren so gefährlich, die haben direkt angefangen zu brennen. Die Unfälle sind meistens tödlich ausgegangen. Das kann man ja nicht mehr mit heute vergleichen. Die Autos sind wirklich, wirklich sicher geworden. Und also so ein GT-Auto, das ist wirklich sicher. Das heißt, ja, mein Gott, man darf sich da einfach nicht zu viele Gedanken machen.
So, dann machen wir jetzt mal einen krassen Themenbruch. Warum bist du F1 Academy gefahren? Es gibt ja durchaus Menschen im deutschen Motorsportkosmos, die der F1 Academy sehr, sehr negativ gegenüberstehen, das nicht wirklich als ernsthafte Serie für Frauen im Motorsport sehen, sondern als reines PR-Mittel. Und du hast dich dann ja bewusst entschieden, gemeinsam mit Sauber dann in die F1 Academy einzusteigen, hast deine 2 Jahre dort fahren dürfen. Ich glaube, länger darf man ja auch gar nicht in der F1 Academy fahren. Erstmal, findest du, die F1 Academy hat durch den Zusammenschluss auch der Teams, dass man da auch eine Repräsentation hat der Formel 1 Teams im Rahmen des Formel 1 Fahrerlagers, im Rahmen der Formel 1 Wochenenden, weil als W Series zum Beispiel war man ja so ein bisschen im DTM-Rahmenprogramm dabei, dann ist man ja eigentlich komplett durchs Raster gefallen und dann irgendwann durch Susi Wolf, muss man sagen, hat das Ganze einen professionelleren Anstrich bekommen. Du hast deine 2 Jahre da gemacht, wir haben uns ja auch mal in Barcelona getroffen, als du ein F1 Academy Rennen hattest. Ich fand auch, das Fahrerlager von euch hat total was hergemacht, es war so eine ganz eigene Welt, aber trotzdem direkt in der Formel 1, also man konnte da auch ganz normal hingehen, auch als Journalist, wenn man das Interesse daran hat. Und ich finde, man sollte das Interesse daran auch haben, wenn sie vor Ort sind. Kannst du die kritischen Stimmen nachvollziehen, nachdem du dann jetzt auch selber deine 2 Jahre gemacht hast, so in Retrospektive? Oder schaust du auf diese 2 Jahre ja sehr viel positiver zurück, als es viele vielleicht erwarten würden?
Also bei mir kam das so, dass Ich bin ja in den ersten 2 Jahren der Formel 1 Academy gefahren und am Anfang war das natürlich noch nicht so bekannt. Und dann war es eher so, dass man kontaktiert wurde, weil sie händeringend Fahrerinnen gesucht haben. Und ich konnte das am Anfang noch nicht so richtig greifen. Und eigentlich hat das für mich gar keinen Sinn gemacht, nochmal Formel zu fahren, weil ich bin jetzt 6 Jahre GT gefahren und in die Formel 1 komme ich eh nicht mehr. Warum soll ich das jetzt machen? Aber dann war das doch extrem verlockend, weil ein Team wie ART, was ja zu den besten Teams im Junior Single-Seater-Bereich gehört, und die wollen, dass ich eine Serie fahre, die von der Formel 1 vermarktet und veranstaltet wird, mit extrem vielen Testtagen zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Da, ja, das musste ich machen. Und auch wenn es ein Risiko war, am Ende bin ich extrem froh, dass ich es gemacht habe, weil ich eben viel gelernt habe in der Zeit und eben ohne die Formel 1 Academy niemals zu Audi gekommen wäre oder damals zu Sauber. Das heißt, für mich war das ein echter Türöffner und nicht nur für mich, andere ja noch viel mehr, wie zum Beispiel für die Abby Pulling, die Serie gewonnen hat. Die fährt jetzt in der GB3-Serie und hat schon Rennen gewonnen, fährt da wirklich, wirklich gut mit. Auch ja, Dorian Pinn kennen natürlich auch alle, die auch extrem stark ist in den unterschiedlichsten Serien oder zuletzt in Le Mans gefahren. Und ohne die Formel 1 Academy hätten diese Mädels es gar nicht so weit geschafft, weil ich weiß, dass die Pulling sonst gar nicht das Budget gehabt hätte, überhaupt diese Serien zu fahren. Und deswegen finde ich das absoluter Quatsch, zu sagen, dass das nur PR und Schwachsinn ist, weil das ist nicht fair der Serie gegenüber. Und letztendlich sprechen die Fakten für sich. Also das kann man schlecht reden, wie man möchte. Die Fakten sind da. Und ja, deswegen finde ich das nicht ganz korrekt, da so schlecht drüber zu reden.
Du hast in Sandfort damals deinen ersten Sieg feiern dürfen. Wie besonders war das auf so einer Strecke? Ich finde Sandfort, wenn man vor Ort ist, ist das sowieso ein toller Ort für Motorsport, diese Strecke in den Dünen gelegen. Aber so dieses erste Rennen zu gewinnen, auf so einem Formel-1-Podium dann auch zu stehen, wo dann später auch die Max Verstappens und Lando Norrises ihre Pokale entgegennehmen. Ja, man hat dir das angemerkt, als du dieses Rennen gewonnen hast, dass das eine Bedeutung hatte, dass das mal nicht eben nur, und ich finde, das ist so schön, wie du dafür auch jetzt ein Plädoyer abgegeben hast, dass es eben nicht nur was ist, wo ein paar Ladies um den Kreis fahren dürfen, sondern das ist ja eine kompetitive Serie. Man kann darüber streiten, ob die Autoklasse, die dort gefahren wird, jetzt wirklich das ist, was nach vorne bringt. Ja, manchmal ist es halt so, dass man überlegen kann, okay, kann man dem Ganzen nicht noch ein bisschen mehr Leistung geben, um noch ein bisschen besseres Bild davon zu bekommen, welche Frau es weiter nach oben schaffen kann. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das muss auch zukunftsseitig mal angegangen werden. Also, was bedeutete es für dich, dieses Rennen in Sandfort zu gewinnen?
Es ist halt letztendlich eine Nachwuchsserie, das darf man nicht vergessen. Also viele, die da fahren, sind ja erst 16 oder 17. Das ja, für die geht's ja dann gerade erst los. Deswegen, ja, das darf man in dem Fall nicht vergessen. Und im Endeffekt ist es auch mehr eine Ausbildung für die jungen Mädels. Und es wird im Prinzip gefiltert, wer das Zeug dazu hat, es weiterzuschaffen und wer nicht. Das heißt, natürlich könnte man jetzt schnellere Autos fahren, aber man muss ja irgendwo mal starten. Und im Endeffekt, der das Zeug dazu hat, der ist dann auch bereit, in die nächste höhere Serie zu kommen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also genau, Sandfort.
Genau.
Ja, Sandfort war ja damals auch im Rahmen von der DTM.
Ach so.
Im ersten Jahr, genau. Aber es war ja trotzdem cool, weil, ja, wie gesagt, ich bin da rein. Und ich bin ewig kein Formel gefahren und natürlich am Anfang war das schon ziemlich hart. Das heißt, war ich erstmal nicht so gut, aber ich habe mich halt extrem reingehangen. Ich bin testen gewesen, ich bin Simulator gefahren. Ich habe wirklich dafür gekämpft, dort einen Anschluss zu finden und auch gut mitzufahren. Und auf einmal hat man gemerkt, so von dem einen auf den anderen Test, ich weiß noch genau, in Aragon, das war ein paar Wochen vor Sandfort. Da war ich auf einmal in mehreren Test-Sessions auf Platz 3. Auf einmal, so. Und dann irgendwie hat man so gemerkt, boah, jetzt irgendwie macht's jetzt Klick. Und und ein paar Wochen später habe ich dann das Rennen gewonnen. Das ist natürlich ein riesen Ballast von mir abgefallen, weil ich habe natürlich immer gehofft oder auch daran geglaubt, dass ich es irgendwann schaffen werde in dem Jahr. Aber als es dann endlich da war, da ist natürlich auch das ein oder andere Tränchen gekullert, weil das einfach diese Belohnung für diese Arbeit, das ist einfach unbezahlbar. Also zu gewinnen oder auf dem Podium zu stehen, das habe ich leider in letzter Zeit, es ist schon länger her, dass ich auf dem Podium gestanden habe, aber wenn gerade nach so einer Zeit das dann zu schaffen, das ist unbezahlbar. Das kann man nicht beschreiben.
Ja, unbezahlbar ist für viele auch der Weg in die Formel 1. Das betrifft Männer und Frauen. Aber man hört ja immer, auch von Susi Wolf, die starke Stimme, dass man eine Frau in die Formel 1 bekommen muss, zwangsläufig irgendwann. Stefano Domenicali ist da so ein bisschen, sag ich mal, weniger optimistisch, dass das klappt. Zumindest war er das mal. Hin und wieder ändert er da seine Meinung auch zu. Was braucht es deiner Meinung nach am allermeisten, dass wir in absehbarer Zeit mal eine Frau wieder im Formel-1-Cockpit haben? Du hast gerade schon Abby Pulling genannt, Dorian Pain hast du genannt. Das sind ja talentierte Frauen, Beitzke Visser, die ja auch mal, ich glaube, W-Series damals noch gefahren ist. Du selbst, gut, du kannst dich selber einschätzen, du weißt, dass am Ende du deinen Weg gegangen bist und du da auch stolz drauf sein kannst, aber was braucht es? Ist es im Endeffekt eher das Geld und weniger jetzt das reine Können, was das Problem für die meisten, gerade Frauen im Motorsport dann ist?
Im Endeffekt ist es natürlich trotzdem eine Leistungsgesellschaft. Man kann ja nicht sagen, wir brauchen eine Frau und dann kriegt sie es geschenkt, weil sie eine Frau ist. Das wünschen sich zwar manche, aber so leicht ist es halt eben auch nicht. Also selbst die Frau muss sich das verdienen. Und es gibt einfach viel, viel weniger Frauen als Männer. Und deswegen ist die Chance viel geringer, dass es mal eine davon ansatzweise in die Nähe der Formel 1 schafft. Und ich denke, dass, ja, wie du eben genannt hast, Mädels wie Dorian oder wie Abby, es gab kaum Frauen, die überhaupt mal so nah dran waren oder so erfolgreich waren in den unteren Formelklassen. Deswegen finde ich schon, dass sich was bewegt und dass es immer mehr gute Frauen gibt. Eben auch durch Serien wie die Formel 1 Academy, weil eben die Möglichkeiten besser sind und dass vielleicht auch das Bewusstsein für Frauen im Motorsport größer ist, wie man sie supportet oder überhaupt, dass Frauen Bock haben zu fahren. Wie gesagt, es gibt halt einfach immer noch zu wenig. Und ich denke schon, je mehr Frauen es irgendwann gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal eine überhaupt in die Nähe schafft.
Glaubst du denn daran? Glaubst du, dass es den Moment geben wird, wo wir eine Frau in der Formel 1 sehen werden? Oder glaubst du, das ist dann doch zu unrealistisch leider?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann so weit sein wird. Aber ja, wir wissen ja, wie schwer es ist, wie viele Formel 2 Meister haben es noch nicht mal in die Formel 1 geschafft. Gehört natürlich auch viel Glück dazu, dass genau dann ein Cockpit frei ist oder halt alles passt. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, aber ich denke, wir kommen auf jeden Fall näher ran.
Näher rangekommen bist du auch dann in der Formel 1 durch deine Tätigkeit in der F1 Academy mit Sauber erst und dann hat man bei Audi gesagt, ach die Carrie, die finden wir so gut, die behalten wir hier bei uns an Bord. Und als die Meldung rauskam, habe ich mich wirklich sehr für dich gefreut, weil ich finde Leute, die Starting Grid öfter hören, die wissen ja, Audi und ich, es ist eine Beziehung aktuell noch, aber ich werde weicher und ich glaube, dass du als Botschafterin eine richtig gute Wahl bist. Warum? Nicht nur, weil man dich kennt und weil du aus dem Motorsport kommst, sondern weil du auf eine sehr sympathische und bodenständige und coole Art auch das Audi-Team repräsentieren kannst. Auf Social Media sieht man das ja des Häufigeren, wenn du dann mit dem Mikrofon unterwegs bist und so ein bisschen die Hintergründe zeigst und so und die Leute einfach mitnimmst. Wie schön fandest du selber, dass man bei Audi gesagt hat, komm, mit dir machen wir noch ein bisschen mehr und du bleibst im Rahmen der Formel 1? Weil ich muss für mich sagen, ich war jetzt noch nicht so häufig im Formel 1-Fahrerlager. Ich durfte es dann für Formel1.de zum Beispiel machen. Es macht schon Spaß, da unterwegs zu sein und mit am Start zu sein und das Ganze hautnah zu erleben. Dir sicherlich auch.
Auf jeden Fall. Also ich hatte bis jetzt kaum ein Wochenende, wo ich nicht extrem viel Spaß hatte. Es ist schon, also ich habe extremes Glück, dass ich da weiterhin dabei sein kann. Ja, nach meinem Jahr in der Formel 1 Academy mit Sauber 2024 hat man mir eben diese Rolle als Teammarkenbotschafterin für Sauber angeboten. Und da habe ich natürlich direkt zugesagt, weil ich schon ja eigentlich traurig war, dass es ja gerade angefangen hat und eigentlich schon wieder vorbei ist, weil man eben nur 2 Jahre fahren darf. Und ja, so hatte ich eben die Möglichkeit, trotzdem weiterhin dabei zu sein. Und ja, jetzt in diesem Jahr bin ich auch weiterhin für Audi dabei. Hat sich natürlich alles verändert. Es ist auf einmal eine ja sehr große Marke mit extremer Tradition auch. Und da ist schon einfach eine andere Gewalt dahinter als vorher noch. Aber ja, ich bin dort als Formel 1 Academy Mentorin hauptsächlich für die Emma dieses Jahr dabei und auch für die zukünftigen Fahrerinnen, die kommen werden. Und mache auch Social Media für Sky Sport und ja, bin hier und da in verschiedenen Rollen eingeteilt und habe einfach extrem viel Spaß da. Freue mich weiterhin mit dem Team arbeiten zu dürfen und ich finde ganz ehrlich, dass das Team extrem herzlich ist und ich weiß, das kommt manchmal nicht so gut rüber, aber das Team hat für mich ein Herz und die Dynamik ist einfach wirklich, wirklich toll und ja, ich hoffe, das natürlich auch noch weiterhin nach außen tragen zu können oder ein bisschen mehr transportieren zu können und ja, daran arbeite ich auf jeden Fall in nächster Zeit, damit du auch mal zufrieden bist.
Danke. Das nehme ich an, weil ich sage, das ist für mich das größte Problem noch. Ja, die Außendarstellung ist mir manchmal einfach ein bisschen zu steril. Aber ey, wenn du deinen Anteil daran hast, dann werde auch ich Audi-Fan. Dann sitze ich irgendwann in Adidas Audi-Klamotten. Ja, ja, nimm uns mal so ein bisschen mit aus dem, was du auch innerhalb des Teams so wahrnimmst, jetzt natürlich ohne interne auszuplaudern und so. Aber wie nimmt man so diesen Start in die Formel 1 von Audi wahr? Jetzt hat man ja wirklich nach den Punkten von Gabi am Saisonauftakt, hat man lange, lange warten müssen, bis man die nächsten Punkte gesammelt hat. Jetzt die letzten Rennen waren aber richtig, richtig gut. Ich habe es auch hier bei Starting Grid gesagt. Ich finde, du siehst auch eine technische Entwicklung am Auto. Es ist ja viel los gewesen bei Audi, muss man einfach sagen. Das ganze Projekt ist durchzogen mit Personalwechseln, mit Änderungen in der Führungsetage, dann Alan McNish, der dazugeholt worden ist. Und trotz allem habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, und deswegen meine ich ja auch, ne? Ich meine, ich bin der Letzte, der seine Meinung nicht anpassen kann, wenn ich merke, es geht voran und ich sehe was. Weil ich habe bei Audi als Marke, Audi ist für mich einfach eine Marke, die steht für Erfolg, die steht für gutes Fahren, für schnelles Fahren und für erfolgreiches Fahren, sage ich einfach mal, auch im Motorsport generell. Und das kommt so langsam zusammen. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man dann im Team ist und du bekommst das mit, dass einen das auch ärgert, dass man diese lange Punktedurststrecke hatte. Aber jetzt vor der Sommerpause nochmal Momentum aufzubauen, das muss dem Ganzen noch Auftrieb gegeben haben, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, natürlich hat Audi diese ewig lange Tradition und diese Erfolge im Motorsport schon einfahren können, in allen möglichen Serien, auf allen möglichen Autos. Trotzdem darf man nicht vergessen, auch wenn es Audi ist, dass auch sie einen komplett neuen Motor entwickelt haben. Und ja, es ist auch für sie alles neu. Und natürlich gibt es am Anfang Probleme. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie gnadenlos hinterhergefahren sind. Sie waren ja trotzdem immer sehr, sehr nah an den Punkten dran. Oder meistens. Natürlich gab es auch den ein oder anderen Ausfall, aber das ist, ich denke, das gehört dazu. Ich meine, du kommst da rein, das ist natürlich auch ein bisschen ein Nachteil, dass man so viel von einem erwartet, weil man eben diese Historie im Motorsport hat, aber letztendlich ja, musst du ja trotzdem im Prinzip alles von Anfang an starten und ich finde, das sollte man auch ein bisschen ja, realistisch sehen oder auch fair behandeln, weil ja, auch Audi ein Neuling in der Serie ist. Deswegen finde ich, dass sie sich extrem gesteigert haben in letzter Zeit. Die Dynamik im Team ist super, die Fahrer harmonieren gut und letztendlich Alan McNish hat auch eine extreme Erfahrung im Motorsport. Der hat mehrmals Le Mans gewonnen. Es gibt kaum jemanden, der in allen Bereichen so viel Ahnung hat wie er. Ich finde, dass er eigentlich sehr, sehr gut passt in der Rolle und gerade aus der Sicht eines Fahrers, es gibt, glaube ich, also ich glaube nicht, dass alle Teamchefs das, also es, klar, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Teamchef, der früher auch mal gefahren ist, aber mit Sicherheit nicht auf dem Niveau, wie es Alan eben getan hat. Und deswegen finde ich, dass das schon ein Vorteil ist, weil man einfach die Dinge auch ein bisschen anders sieht. Und deswegen finde ich, dass Audi auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und ja, es ist ja erst der Anfang.
Das heißt,
ich denke schon, dass da noch viel kommt.
Ich bin schuld. Also weil meine Erwartungen zu hoch sind und also dafür bist du...
Ja, klar.
Ja, gut. Ja, nimm mich an. Na, danke, dass du das mal so aufs Brot geschmiert hast. Ich denke, das kann ich dann als Hausaufgabe dann auch für nach der Sommerpause mitnehmen, da vielleicht meine Erwartungen mal ein bisschen runterzuschrauben. Und
man scheitert immer an seiner Erwartungshaltung. Das ist so.
Das ist wahrscheinlich wichtig. Und vielleicht war ich dann auch zu hart zu Alan McNish. Das gebe ich gerne zu. Diese erste Saisonhälfte, sie war interessant, weil wir mit Kimi Antonelli jetzt jemanden ganz vorne haben, der für viele eigentlich schon wirklich als Top-Favorit auf die Weltmeisterschaft jetzt gilt. Würdest du da mitgehen?
Auf jeden Fall. Also das, was der da dieses Jahr abliefert, ist schon unglaublich. Also ich weiß noch, als klar wurde, dass Kimi Antonelli im nächsten Jahr Formel 1 fährt, haben viele den Kopf geschüttelt und gedacht, was macht der da, dass so ein junger Kerl in so einem Auto nächstes Jahr in den Start geht. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ja, Hut ab, so eine Entscheidung zu treffen und dann so abzuliefern im zweiten Jahr, unglaublich. Also da hat Toto Wolff auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt, das muss man anerkennen. Und ich würde es ihm auch gönnen, weil ich finde, er ist so ein witziger, niedlicher Typ. sehr sympathisch, überhaupt nicht arrogant. Im Endeffekt halt noch ein kleiner Junge. Und dann der so schnell Auto fährt. Also das ist schon krass. Ja, witzigerweise, ich bin vor ein paar Jahren in der Lamborghini Super Trofeo mal gegen seinen Vater gefahren. das ist die Welt ist klein. Und jetzt fährt sein Sohn da so, also letztendlich um die Weltmeisterschaft. Das ist schon unglaublich.
Ist aber auch schön zu sehen, dass du dann mit Ferrari rechnen können in diesem Jahr. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, dadurch, dass du auch mit Michael groß geworden bist und dein Papa ja auch dir das sicherlich mitgegeben hat, diese Faszination für Ferrari in der Formel 1 ist immens. Ja, also ich finde, die Formel 1 profitiert extrem davon, wenn Ferrari vorne mit dabei ist und vielleicht sogar um die Weltmeisterschaft fahren kann. Und das wäre ja auch ein richtig geiles Duell jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Antonelli gegen Hamilton zum Beispiel. Also du hast dann wirklich so auch diesen Staffelstab, den man quasi dann übergeben kann. Auch wenn das natürlich ein Stück weit mit Max Verstappen schon passiert ist. Aber Kimi Antonelli ist halt nochmal so eine Naturgewalt, die mit 19 Jahren, das darf man nicht vergessen, der wird erst 20 in diesem Monat, der einfach diesen Weg geht. Aber bist du überrascht, wie gut Ferrari es dann doch macht? Weil man hat ja schon in den letzten Jahren immer wieder diese großen Hoffnungen auf Ferrari gelegt und am Ende ist da nur heiße Luft bei rausgekommen. Aber die erste Saisonhälfte von Hamilton und Leclerc jetzt am Ende wieder, der hat ja auch seine Durststrecke, das war schon richtig stark, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem Hamilton hat man ja letztendlich auch, oder viele haben ihn schon abgeschrieben, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil er halt wirklich jetzt auch langsam in ein Alter kommt, wo man wahrscheinlich seine besten Jahre schon hinter sich hat, ohne das Böse zu meinen. Und jetzt dann in diesem Jahr liefert er so ab wieder. Das ist auch überraschend. Ich gönne es ihm auf jeden Fall. Und es zeigt, dass es erst vorbei ist, wenn es vorbei ist. Und dass er jetzt auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr gute Leistung zeigt. Auch und natürlich auch Ferrari. Ohne ein gutes Auto geht das natürlich nicht. Und Ferrari ist einfach ein Mythos. Wenn jeder wünscht sich, dass Ferrari Erfolg hat. Das darf ich zwar nicht sagen, aber es ist einfach so. Und es macht es auf jeden Fall auch viel, viel spannender, wenn mehrere Teams um die Weltmeisterschaft fahren können.
Und das bringt uns ja zu diesem Kräfteverhältnis. Ne? Wir sehen ja auch, dass McLaren jetzt mit einigen Updates wieder näher rangekommen ist. Red Bull versucht alles, um Max Verstappen ein Auto hinzustellen, was ihm mehr taugt. Es ist schwer genug. Also diese neue Autogeneration stellt ja viele dann vor Herausforderungen und sorgt für ganz neue Probleme. Nicht nur für viele Fans generell, die Autos ein Problem, sondern auch für die Fahrer und für die Teams, die Abstimmung richtig hinzubekommen, das Batteriemanagement in die richtige Richtung zu bringen. Aber du hast es schon gesagt, je mehr Teams um die Weltmeisterschaft fahren können, je mehr Fahrer um die Weltmeisterschaft fahren können, desto besser wird das ja. Wir bekommen ja jetzt noch ein Rennen dazu. Was heißt dazu? Erstmal ist ja der Kalender nur um ein Rennen gekürzt worden. Wir sind ja bei 23 jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest Stand jetzt, weil ja der große Preis von Bahrain in Malaysia dazukommen wird. Mhm. Aber was traust du in der zweiten Saisonhälfte McLaren vor allem noch zu, die ja mit Lando Norris den amtierenden Weltmeister am Start haben, die entwicklungsmäßig eigentlich richtig gut sind, Jahr für Jahr irgendwie im Saisonverlauf nochmal den absoluten Sprung hinlegen können? Und sollte man Max Verstappen deiner Meinung nach abschreiben? Weil, wenn man letztes Jahr nochmal sich vor Augen führt, da war es ja nicht nur die Papaya-Rules, die dafür verantwortlich waren, dass sich McLaren da bis zum Ende hin gegen Max Verstappen behaupten musste, sondern eben Max Verstappen selber auch, der einen richtig großen Vorsprung von Lando Norris und Oscar Piastri noch weggeknabbert hat. Also, was sind so deine Erwartungen für die zweite Saisonhälfte, was die Spitzenteams angeht?
Also ich finde, dass McLaren sich in den letzten Rennen extrem gesteigert hat und natürlich, es ist natürlich auch bitter für den amtierenden Weltmeister, wenn er jetzt in die neue Saison geht und erstmal keine Chance hat. Aber ich finde, sie haben sich jetzt ganz, ganz gut zurückgekämpft. Du hattest noch eine zweite Frage gestellt. Das waren ja zwei Fragen in einer.
Ja, genau. Also was jetzt auch mit Max Verstappen und
Red Bull, genau. Ja.
Von denen genau. Schreiben sollte.
Max Verstappen sollte man nie abschreiben. Das wäre falsch. Man hat letztes Jahr gesehen, die Aufholjagd, das war ja am Ende wirklich extrem knapp. Das war ja im Endeffekt nur ein bisschen Pech oder Glück in dem Fall, dass er es am Ende nicht geschafft hat. Aber ja, natürlich, die Regeln sind für alle neu, die Karten sind neu gemischt. Das heißt, selbst amtierende oder vorherige Weltmeister können sich da extrem schwer tun. Aber die Saison ist ja doch noch lang und es ist noch alles möglich.
Bist du überrascht, dass sich George Russell so schwer tut gegen Kimi Antonelli? Also für viele war der ja wirklich derjenige, welcher, wenn man vorher vor der Saison einen Tipp abgegeben hat und man geht davon aus, Mercedes ist das beste Auto, dann wird der schon Weltmeister werden, weil Antonelli letztes Jahr ja seinen Durchhänger in Europa auch hatte. Auch das ist natürlich immer Kritik auf hohem Niveau, die man so übt an einem 18- oder 19-Jährigen. Aber bei George Russell hat man so ein bisschen das Gefühl, und du selber weißt es ja auch als Rennfahrerin, die Psychologie spielt ein riesiges Pfund mit in deine Leistungsfähigkeit. Wenn du im Kopf immer nicht ganz dabei bist oder irgendwie eine Blockade hast, dann nimmt dich das wochenlang auf der Strecke mit. Glaubst du, das ist so ein Fall bei George Russell und der bräuchte jetzt einfach schnell in dieser zweiten Saisonhälfte die Erfolgserlebnisse, um das alles mal beiseite schieben zu können? Und dann ist der aber auch wieder voll im WM-Kampf mit dabei?
Also ganz ehrlich, ich möchte im Moment nicht mit ihm tauschen, weil das ist schon, also mental ganz, ganz hartes Brot, weil du kommst in die Saison und hast im Prinzip das beste Auto und jeder erwartet, weil du natürlich auch gewonnen hast im ersten Rennen, dass du jetzt der neue Weltmeister bist und dann kommt da so kleiner Pimp letztendlich und fährt dir so um die Ohren. Das ist, also er braucht auf jeden Fall einen guten Mentalcoach, weil das ist nicht so leicht, das so wegzustecken. Also ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber es ist mit Sicherheit nichts Gutes, was er denkt nach allem, was passiert ist. Und es ist auch nicht schön zu reden, weil das ist einfach sehr, sehr, sehr bitter für ihn. Im Prinzip so zu verlieren im Moment. Also es ist ja so, er verliert gegen seinen Teamkollegen immer und immer wieder und letztendlich gegen so einen unerfahrenen Jungen. Das ist natürlich, hat jetzt halt leider den nächsten Max Verstappen da neben sich im Team oder den neuen Kimi Antonelli. Das wird wahrscheinlich noch extremer, aber Es ist einfach bitter. Also wie gesagt, ich möchte nicht mit ihm tauschen, aber die Saison ist trotzdem noch lang, wie bei allen. Und man weiß ja nie, was passiert. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Aber trotzdem, das muss man erstmal wegstecken können.
Ja, auch Audi hat noch einiges aufzuholen, gegen Racing Bulls zumindest. Also da finde ich, dieser Aufschwung bei den Racing Bulls, der ist eigentlich, ja. Auch eine Geschichte diese Saison bislang, ne?
Auf jeden Fall.
Erst dachte man so, hey, Alpine, endlich haben sie es geschafft, haben den goldenen Schlüssel gefunden, da ging es dann aber wieder langsam zurück. Und die Racing Bulls, die haben sich nach und nach gesteigert. Ja, also wie oft haben wir zu Beginn der Saison noch darüber gesprochen, hier auch bei Starting Grid, dass da so ein bisschen diese Konstanz fehlt, so dieses letzte bisschen Beständigkeit, und das ist jetzt mittlerweile da. Lindblad und Lawson funktioniert als Teamduo wirklich perfekt.
Ja.
Es muss man natürlich sagen, Audi hat an der einen oder anderen Stelle auch echt Pech gehabt. Ne? Wie viele 11. Plätze waren dabei, ja. So kurz davor. Das gehört halt zur ganzen Wahrheit auch dazu. Nur du siehst halt, wie eng dieses Mittelfeld ist. Wenn du eigentlich siehst, bei den ersten 4 Teams, wenn die alle in die Punkte kommen, hast du noch 2 Punkte, die du dir im Mittelfeld aufteilen kannst. Oder 3 Punkte mit 2 Plätzen. Und das ist natürlich super wenig. Aber wenn du dann als Racing Bulls vielleicht mal einen 6. Platz holst oder so, dann hebt dich das natürlich extrem hoch in der Konstrukteurswertung aktuell. Best of the rest, das Team aus Faenza. Und ich glaube, dass das der Kampf wird zum Thema Best of the Rest dann jetzt. Zumindest vielleicht nicht punktemäßig, aber auch vom Momentum für das nächste Jahr. Racing Bulls gegen Audi. Und ich weiß, bei Audi ist das eine große Motivation, glaube ich auch, die Racing Bulls jetzt als Ziel zu haben. Nico hat das ja auch nach dem letzten Rennen gesagt, dass man näher kommt, aber die Racing Bulls noch zu weit vorne sind für Audi aktuell. Bist du überrascht, wie gut die Racing Bulls diese Saison sind? Und was glaubst du, ist für Audi im Zweikampf gegen die noch drin?
Die Racing Bulls sind auf jeden Fall extrem stark diese Saison. Vor allem letztendlich Liam Lawson ist ja auch so ein Kandidat, der schon richtig einstecken musste. Ich glaube, den haben viele auch schon abgeschrieben, weil sowas muss man mental auch erstmal verkraften, was dem passiert ist. Und trotzdem fährt er dieses Jahr so, wie er eben fährt. Und dann hat er einen ganz jungen Teamkollegen, der seine erste Saison fährt, der auch wirklich, wirklich gute Leistungen zeigt. Ja, das kann man nicht kleinreden. Die machen echt einen guten Job. Und ja, Audi hat halt leider den Nachteil, dass sie in den ersten Rennen sich noch schwerer getan hat. Das heißt, bei denen geht's ja im Prinzip jetzt erst richtig los. Und klar, die Punkte, die holt man natürlich nicht so schnell nach. Aber ja, auch dort ist noch alles möglich. Und sie haben eben noch ein paar Rennen Zeit, das aufzuholen. Und letztendlich gibt's ja immer noch eine nächste Saison.
Und nächste Saison erwartet man ja dann auch von Aston Martin noch eine ganze Menge mehr. Ich glaube, das ist eine der größten Überraschungen im Fahrerlager dieses Jahr, wie schlecht Aston Martin in die Saison gekommen ist.
Ja.
Aber auch da, ne, das neue Update, das hat zumindest mal auf Anhieb dafür gesorgt, dass man ordentlich Rückstand weggebissen hat von der Konkurrenz. Wie nimmt man das so generell wahr? Wie spricht man so über Aston Martin im Fahrerlager? Und hat man so ein bisschen Sorgen, dass die jetzt dann doch relativ schnell kurzen Prozess machen mit dem Mittelfeld und da jetzt allen perspektivisch davonfahren werden? Wie schätzt du das ein? Wie schätzt man es auch vielleicht generell im Fahrerlager ein? Was hörst du so?
Also ich höre nichts. Ich habe nichts gehört. Aber nein, ich... Ja, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren ist Alonso noch aufs Podium gefahren in verschiedenen Rennen. Und ja, jetzt in den ersten Rennen nach dem großen Einstieg von Adrian Newey ist natürlich, ja, war eine Enttäuschung auf jeden Fall mit den Möglichkeiten, da am Ende leider so eine Leistung zu zeigen. Ich denke, damit hat keiner gerechnet und ist natürlich auch für die Fahrer, für das Team sehr, sehr schwer, da trotzdem jedes Rennen nochmal die Motivation aufzubringen. Aber ja, jetzt durch das Update ging es auf jeden Fall ordentlich voran und das ist auch wichtig für ein Team, auch mal ein Erfolgserlebnis wieder zu haben. Und sieht ja im Moment so aus, als würde es in die richtige Richtung gehen.
Glaubst du, dass Fernando Alonso weitermacht? Silly Season ist ja auch ein großes Stichwort. Was macht Max Verstappen? Wird Fernando Alonso noch ein Jährchen oder zwei dranhängen? Wird sich generell überhaupt irgendwas verändern? Bei Audi hat man ja auch durchblicken lassen, dass man mit Gabi und mit Nico eigentlich sehr zufrieden ist und da jetzt, glaube ich, offensichtlich keine Veränderung anstrebt. Dann gibt es Carlos Sainz, der mit Williams wahrscheinlich überhaupt nicht zufrieden ist und gerne woanders hin wollen würde, aber die Türen sind irgendwie alle zu. Was ist so deine Einschätzung zur Silly Season? Glaubst du, es wird noch irgendwie das große Beben geben oder könntest du dir vorstellen, eigentlich bleibt alles so, wie es ist nächste Saison, weil man auch nicht weiß, wie mit diesen Regeländerungen zur nächsten Saison das Kräfteverhältnis so wird. Was ist dein Bauchgefühl?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich nicht viel ändern wird. Ich denke schon, dass Alonso noch eine Saison dranhängt, wenn nicht sogar mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr schon aufhört. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass sich groß was ändern wird, ehrlich gesagt. Das ist zwar immer ein bisschen langweilig, aber momentan sieht es, glaube ich, so aus.
Also würdest du
am Ende wird Verstappen doch bei Red Bull bleiben.
Genau, das wäre die nächste Frage. Glaubst du, dass der Verstappen den Sprung macht zu McLaren oder so, vielleicht mit Piastri getauscht wird? Oder glaubst du, der bleibt dann doch eher bei Red Bull?
Du, möglich ist alles. Es hat auch niemand damit gerechnet, dass Hamilton zu Ferrari geht. Am Ende sehen wir es, wenn es soweit ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich da groß was ändern wird. Also nächstes Jahr nicht. Vielleicht die Saison drauf.
Bist du eigentlich schon mal in Malaysia gefahren?
Ja, in Sepang.
So, wie ist die Strecke so aus Fahrersicht? Jetzt kommt es ja zurück in den Formel 1 Rennkalender. Bist du auch schon mal gefahren, oder?
Shanghai, ja.
Shanghai. Ist der Vergleich, den ich gezogen habe zwischen Shanghai und Malaysia zulässig?
Boah, das ist so lange her. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass das mein erstes, ich glaube, es war mein ein oder eines meiner ersten GT-Rennen und direkt in Sepang bei den Temperaturen. Es war so heiß. Ich bin fast gestorben, weil es so heiß war. Ich weiß nicht, aber es ist zu lang her. Bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich kann mich noch erinnern, dass Sepang auf jeden Fall eine geile Strecke war. Die hat mir besser gefallen als Shanghai.
Okay.
Aber ja, das Wetter ist natürlich übel. Das ist ähnlich wie in Singapur. Aber ja, muss man halt durch.
Richtig, im Oktober ist es dann soweit. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass Malaysia wieder zurück ist im Formel 1-Kalender. Ja.
Die Menschen sind auf jeden Fall sehr nett. Die sind sehr, sehr, sehr freundlich.
Ja, bin ich mal gespannt, ob die Strecke auch freundlich zu den Fahrern sein wird, bei den Autos, die man aktuell hat. Ich komme nicht drum herum, dich auch einmal kurz zu fragen, wenn du so die Onboards hörst von einem Formel-1-Auto aktuell, ne? Wie sehr blutet dir das Rennfahrerinnenherz, wenn du Superclipping hörst? Also gar nicht mal darum, es geht gar nicht mal darum, jetzt irgendwie über technische Diskussionen auszuufern, sondern einfach für dich, wenn du die Onboard hörst und du merkst, der Fahrer, der steht eigentlich auch voll auf dem Pinsel, aber die Geschwindigkeit geht runter, weil die Batterie geladen werden muss.
Ja, es ist schwer vorzustellen. Ich bin ja auch mal Formel E gefahren, also getestet. Und es war nur ein Test, das heißt, ich musste dieses ganze Energiemanagement im Prinzip nicht machen, aber trotzdem allein die Vorstellung, dass du halt im Rennen aufpassen musst, dass du deine Batterie nicht tot fährst oder halt darauf, du kannst ja gar nicht in Ruhe Rennen fahren, das ist halt schwierig. Aber letztendlich ist es so, wie es ist und ich glaube, das ist, also ja, am Ende ist ja auch nicht alles schlecht und ich glaube, dass sich die meisten Fahrer trotzdem damit arrangiert haben mittlerweile. Natürlich gibt es immer noch den einen oder anderen, der immer wieder ein bisschen nörgelt. Aber klar, wenn man die alten Autos gewohnt ist, dann ist es wahrscheinlich schon ein Riesenunterschied. Es ist komisch vorzustellen, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich die Zukunft. Ich denke, da müssen wir nicht groß diskutieren, dass sich schon was ändern muss. Im Großen und Ganzen. Deswegen bin ich natürlich auch ein großer Supporter von dem Thema E-Fuels. Und es muss schon was passieren. Natürlich gefällt das nicht jedem. Es ist aber trotzdem ja immer noch die Formel 1. Die Rennen sind meistens spannend. Und es ist halt so, wie es ist. Damit muss man klarkommen.
Lass uns über deine Zukunft sprechen. Wenn jemand dich dieses Jahr auf Rennstrecken sehen möchte, wo treibst du dich noch so rum? Was sind so deine Pläne für den Rest des Jahres?
Mein nächstes Rennen findet am Nürburgring statt. Da ist der nächste Endurance-Lauf von der GT World Challenge und ein paar Wochen später dann die NLS, der Doubleheader. Da fahre ich auch mit in beiden Fällen Audi 8 GT3. Und sonst bin ich natürlich auch noch auf schönen Rennstrecken unterwegs, wie Zandvoort, Barcelona, Portimao steht noch auf dem Programm. Das heißt, ja, wird nicht langweilig.
Sehr schön.
Und mein nächstes Formel-1-Rennen ist auch Zandvoort.
So, perfekt. Also wenn ihr Carrie da seht, könnt ihr auf jeden Fall Hi sagen. Da freut sie sich immer drüber. Social-Media-Kanäle verlinken wir eh. Gib mir zum Abschluss noch deinen Tipp. Wer wird Formel-1-Weltmeister 2026?
Also im Moment sieht es ja wirklich stark danach aus, dass es Antonelli wird. Aber ja, es kann noch viel passieren.
Ihr seht, Carrie war lange genug bei Sauber, um die Schweizer Neutralität für sich dann auch noch mit. Also ich will sie nicht festlegen, aber es ist okay. Es ist okay. Carrie, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute, mit mir dieses Sommerinterview zu machen. Ich hoffe, du bleibst gesund. Ich hoffe, für dich läuft es auf allen Ebenen weiter gut und dass wir uns sehr, sehr bald hier wiederhören. Würde mich sehr freuen.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und euch,
mach's gut.
Euch eine schöne Woche. Nächste Woche das nächste Sommerinterview, dann gebündelt mit der Vorschau auf den großen Preis der Niederlande in Zandvoort, denn die Sommerpause, die ist schon bald wieder vorbei. Das freut uns sehr. Dann geht's weiter mit der Formel 1. Und Dennis wünschen wir auch noch weiter einen schönen Urlaub natürlich. Ne? Der darf es sich jetzt mal gut gehen lassen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Podcast gerne überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Teilt den Podcast auch gerne. Wenn ihr sagt, es müssen noch viel mehr Leute Starting Grid hören, dann sind wir da genau einer Meinung. Also zeigt es den Leuten, sagt es den Leuten, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, lasst uns eine Rezension da, einen Kommentar, seid ihr herzlich zu eingeladen. Und bis zur nächsten Ausgabe nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.